Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Unsere Themen: Der Bundesrat will gut Integrierte schneller einbürgern. Die Schweiz verschärft die Sanktionen gegen Libyen. In Tripolis soll es nach dem Freitagsgebet zu schweren Zusammenstößen gekommen sein. Außerdem Krawall, Mord und Massenflucht, die Elfenbeinküste am Rand des Bürgerkriegs. Und ferngehalten von allen Machtzentren über die Wut der Schiiten auf der arabischen Halbinsel. Hintergründe hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Ursula Vogler mit den Nachrichten.
Der Bundesrat will die Bedingungen für das Schweizer Bürgerrecht ändern. Die Fähigkeit, sich in einer Landessprache auszudrücken, soll eine der Bedingungen für die Einbürgerung sein. Zudem müsse die Bundesverfassung respektiert werden, schreibt der Bundesrat in seinem Gesetzesentwurf ans Parlament. Für gut Integrierte soll sich das Einbürgerungsverfahren vereinfachen. Sie könnten nach 8 Jahren in der Schweiz die Einbürgerung beantragen. Heute sind es mindestens 12 Jahre. Die Schweiz verschärft die Sanktionen gegen Libyen. Der Bundesrat verbietet Geldüberweisungen von Bankkonten in der Schweiz an Personen aus dem Umfeld des libyschen Machthabers Gaddafi. Damit darf auch das Ölunternehmen Tamoil, das indirekt der Gaddafi-Familie gehört, kein Geld an diese Personen überweisen. Tamoil betreibt in der Schweiz über 300 Tankstellen und eine Raffinerie im Wallis. Mit dem Verbot von Überweisungen schließt sich der Bundesrat den Sanktionen der UNO an. Das Verbot tritt sofort in Kraft. In der libyschen Hauptstadt Tripolis haben nach dem Freitagsgebet erneut hunderte Menschen protestiert. Sie forderten den Rücktritt von Machthaber Gaddafi. Dieser hatte zuvor die Zahl der Sicherheitskräfte deutlich erhöht. Es sei zu schweren Zusammenstößen zwischen Gegnern und Anhängern Gaddafis gekommen, berichtete ein Reporter der Nachrichtenagentur Reuters. An der tunesisch-libyschen Grenze haben mehrere europäische Staaten begonnen, tausende Menschen in Sicherheit zu bringen. Die EU-Kommission koordiniere eine Luft- und Seebrücke, sagte ein Sprecher in Brüssel. Große Besorgnis herrscht bei der EU über die humanitäre Lage auf der libyschen Seite der Grenze. Über die Situation lägen kaum Informationen vor. Hilfsorganisationen hätten keinen Zugang in das Gebiet, wo heute Gaddafi-treue Truppen aufmarschierten. Nicht nur in Libyen sind nach dem Freitagsgebet Menschen für politische Reformen auf die Straße gegangen, sondern auch in anderen arabischen Ländern. Auf dem Tahrirplatz in Kairo bereiteten zehntausende Menschen dem neuen ägyptischen Interimsregierungschef Sharaf einen stürmischen Empfang. In Irak gingen die Sicherheitskräfte zum Teil mit Gewalt gegen Proteste vor und in Jemen tötete das Militär 2 Demonstranten, die gegen die Korruption auf die Straße gegangen waren. Die UNO-Flüchtlingshilfe hat in einigen Gebieten der Elfenbeinküste ihre Aktivitäten vorläufig eingestellt. Es sei zu gefährlich. Seit Monaten herrscht ein erbitterter Machtkampf zwischen dem abgewählten Präsidenten Laurent Gbagbo und dem Wahlsieger Alassane Ouattara. Menschenrechtsorganisationen werfen beiden Seiten Vergewaltigungen, selbst Justiz und Gewalt gegen die Zivilbevölkerung vor. Im Streit um Kaffeekapseln zwischen Denner und Nestlé hat das St. Galler Handelsgericht einen Zwischenentscheid für Denner gefällt. Der Discounter darf vorübergehend wieder seine eigenen billigeren Kapseln für das Nespresso-System verkaufen. Das Gericht hat die superprovisorische Verfügung von Januar aufgehoben, wie Nestlé und Denner auf Anfrage bestätigten. Definitiv wird das Gericht zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden. Die Schweizer Raiffeisenbankengruppe meldet für das letzte Jahr einen Gewinn von 630 Millionen Franken. Das sind rund 20 Millionen Franken weniger als ein Jahr zuvor. Raiffeisen legt hier vor allem im Hypothekargeschäft zu. Im Tessin hat die Kantonspolizei ihre Kontrolle im Süden des Kantons verstärkt. Dies nach einer Serie von Überfällen an der Grenze zu Italien. Die zusätzlichen Kontrollposten an den Hauptverkehr Sachsen dienten der Abschreckung, heißt es bei der Polizei. Kriminelle sollten nicht den Eindruck bekommen, dass sie im Tessin leichtes Spiel hätten. Die Einsätze der Polizei seien zudem noch enger mit der Grenzwacht vernetzt worden. In Zürich werden die beiden Fußballclubs FCZ und GC auch in der nächsten Saison im Stadion Letzigrund spielen. Nach monatelangem Hin und Her konnte sich die Stadt Zürich mit den beiden Clubs einigen. Sie erhalten beide eine Mietzinsreduktion von je 450.000 Franken. Die Clubs müssen dafür aber mehr Geld für die Sicherheit ausgeben, wie die Stadt Zürich schreibt. FCZ, GC und der Stadtrat würden nun gemeinsam alles daran setzen, das neue Stadion auf dem Hartturm-Areal schnell zu bauen. Ottmar Hitzfeld bleibt bis zur WM 2014 Trainer der Schweizer Fußballnationalmannschaft. Der Zentralvorstand des Fußballverbandes hat an seiner heutigen Sitzung beschlossen, den Vertrag mit Hitzfeld um weitere 2 Jahre zu verlängern. Dies, obwohl noch nicht klar ist, ob sich die Schweiz für die Europameisterschaft 2012 qualifiziert. Zu den Gründen der vorzeitigen Vertragsverlängerung sagt Peter Gillieron, der Präsident des Schweizerischen Fußballverbandes.
Erstens mal haben wir Vertrauen in Mensch Ottmar Hitzfeld, wir haben aber auch Vertrauen in Trainer Ottmar Hitzfeld. Wir kennen seine Qualitäten, er hat uns immerhin auch schon an die WM 2010 gebracht und wir wollten eigentlich rechtzeitig in dieser Frage Klarheit schaffen.
Peter Gillieron. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.531 Punkten, minus 1,0%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.190 Punkten, minus 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 29,68 gehandelt, der Dollar zu 92,28 Rappen. Das Wetter. Morgen Samstag liegen am Vormittag über dem Mittelland Hochnebelfelder mit einer Obergrenze von 800 bis 1000 Metern. Sonst ist es sonnig. Im Süden ist es ebenfalls zunächst teilweise neblig, tagsüber ziemlich sonnig. Die Höchsttemperatur erreicht im Norden 8 Grad, im Süden 12 Grad. Am Sonntag bringt die starke Bise im Norden wieder zäheren Hochnebel, in den Alpen und im Süden bleibt es sonnig. Im Norden sinkt die Temperatur auf 5 Grad, im Süden steigt sie mit kräftigem Nordföhn bis auf 16 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Sperrung der Gaddafi-Gelder. Der Bundesrat reicht den schwarzen Peter an die Banken weiter. Schneller Schweizer werden, aber mit Auflagen, wie sich die Landesregierung die Einbürgerungen vorstellt und wie das ankommt. Dann Gbagbo und seine neuen Freunde, Gespräch über den immer gnadenloseren Machtkampf in der Elfenbeinküste. Weiter, Fluchthilfe mit Flugzeugen und Katamaranen, die Evakuierung aus Libyen als Geschäft. Und eine Londoner Elitehochschule bezahlt teuer für die Freundschaft mit dem Gaddafi-Sohn. Dann?
In 1979 we heard about a man, his name Al-Khomeini. From that it's be the complicated between Sunni and Shi'i.
Alle Probleme zwischen Schiiten und Sunniten begannen mit Ayatollah Khomeini, sagen viele auf der arabischen Halbinsel. Doch zu Recht, dazu Hintergründe. Und Dior ohne seinen Stardesigner, die Pariser Haute Couture nach dem Skandal. Eine Landessprache beherrschen, die Werte der Verfassung respektieren, eine tadellose Zahlungsmoral haben. All das und noch einiges mehr muss künftig erfüllen, wer sich in der Schweiz einbürgern lassen will, sagt der Bundesrat. Im Gegenzug soll, wer die Kriterien erfüllt, weniger lang auf den roten Pass warten müssen, wenn der Bundesrat mit seinen Vorschlägen im Parlament durchkommt. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Wer verdient den Schweizer Pass und wer nicht? Der Bundesrat hat dazu seine klaren Vorstellungen. Erstens, es braucht eine Niederlassungsbewilligung. Zweitens, es braucht eine demokratische Grundeinstellung. Doch was bedeutet das? Wie steht es mit dem Mann, der seine Frau nur verschleiert auf die Straße lässt? Und was bedeutet es für die Mutter, die ihr Kind nicht in den Schwimmunterricht schickt? Justizministerin Simonetta Sommaruga.
Dass jemand, eine Frau, sich verschleiert oder ein Kind nicht am Schwimmunterricht teilnimmt, das ist kein Verstoß gegen die Bundesverfassung. Diese Fragen werden heute auf Gemeindeebene geregelt. Aber selbstverständlich die Beachtung der Gleichstellung von Mann und Frau, das ist eine verfassungsmäßige Grundlage und die muss von allen geteilt werden, die sich einbürgern lassen wollen.
Und so benennt die Justizministerin, was eine Einbürgerung verhindert.
Ja, zum Beispiel häusliche Gewalt, das ist ein Grund, dann, dass keine Einbürgerung zustande kommt. Wenn jemand extremistischen Kreisen angehört oder zum Beispiel Gewalt auch befürwortet, das sind Voraussetzungen, die dann dazu führen, dass eben jemand nicht mehr eingebürgert werden kann.
Gleich wie auch arbeitsscheue Personen und Ausländer mit einer zweifelhaften Zahlungsmoral nicht mehr eingebürgert würden. Einen roten Pass gäbe es zudem nur für die Ausländerinnen und Ausländer, die einen Test in einer der Landessprachen bestünden.
Die Kantone werden diese Sprachtests machen, aber ich gehe davon aus, dass es auch im Interesse der Kantone ist, dass wir hier einheitliche nationale Standards haben. Die sind wir am Erarbeiten, aber diese Sprachtests werden in Zukunft durchgeführt.
Doch es wird nicht nur gefordert. Der Bundesrat will Einbürgerungen auch fördern. Mit einem gezielten Anreiz.
Wer gut integriert ist, wer sich anstrengt, hat die Möglichkeit, heute bereits nach 5 Jahren eine Niederlassungsbewilligung zu erhalten und dann frühestens nach 8 Jahren ein Einbürgerungsgesuch zu stellen. Das ist ein deutlicher Fortschritt gegenüber heute, wo man immer 12 Jahre Wohnsitzfrist haben muss. Aber noch einmal, 8 Jahre ist die Voraussetzung nur für diejenigen, die sich wirklich anstrengen. Sie sollen belohnt werden, das ist im Interesse von allen.
Sagt Somaruga. Der Migrationsspezialist der FDP-Nationalrat Philipp Müller widerspricht ihr.
Diese Vorlage wird mit dieser Verkürzung der Wohnsitzfrist keine Mehrheit finden. Wenn nicht im Parlament, dann spätestens bei einem wahrscheinlichen Referendum wird diese Vorlage an dieser Wohnsitzverkürzung scheitern.
Auch die SVP lehnt die verkürzte Wohnfristdauer ab. Ganz anders sieht dies die politische Mitte und Linke. Sie begrüßt die Möglichkeit für eine frühere Einbürgerung. SP-Nationalrat Andi Tschümperlin verweist auf die veränderte Einwanderung, die nach einer neuen Form der Einbürgerung verlange.
Das Freizügigkeitsabkommen hat ja bewirkt, dass wir viel mehr Einwanderung aus europäischen Ländern haben und auch eine Einwanderung von gut qualifizierten Personen. Es ist wichtig, dass diese Leute sich auch in den politischen Prozessen mit einbringen.
Darum sei es richtig, eine frühere Einbürgerung zu ermöglichen, als Krönung und Schlüssel einer geglückten Integration.
Der Bundesrat hat sich heute auch mit der Erdölfirma Tamoil befasst, mit der Firma also, die in der Schweiz Tankstellen und eine Raffinerie betreibt, die aber indirekt vom Gaddafi-Clan kontrolliert wird. Der Bundesrat will, dass jegliche finanzielle Unterstützung für Gaddafi und sein Umfeld verhindert wird. Das bedeutet für Tamoil, dass ab sofort die Geschäftsüberweisungen unter strenger Aufsicht stehen. Thomas Oberer.
Tamoil betreibt in Colombey im Wallis eine Raffinerie und dazu ein großes Netz von Tankstellen. Tamoil ist in der Schweiz die Nummer 1 im Erdölbusiness und ein Milliardenunternehmen. Neu muss jede Transaktion von Tamoil streng geprüft werden, sagt Bundesratssprecher André Simonazzi.
Bei jeder Transaktion für Tamoil stellt sich die Frage aufgrund von dem heutigen Entscheid, wohin geht dieses Geld, falls es eine Transaktion gibt. Und es muss abgeklärt werden, wer da davon profitieren würde. Und falls jemand, der auf dieser Liste draufsteht, davon profitieren würde, wäre diese Transaktion nicht möglich.
Es soll sichergestellt werden, dass Tamoil, die über die Mutterfirma Oil Invest in Rotterdam dem libyschen Staatsfonds LIA gehört, kein Geld an den Gaddafi-Clan überweist. Die Umsetzung der Sanktionen liegt nun vor allem bei den Banken. Sie müssen sicherstellen, dass kein Geld an Personen geht, die vom UNO-Embargo betroffen sind. Der Entscheid des Bundesrates sei aber für alle Beteiligten, also Tamoil und deren Zulieferer, aber auch die Banken, nicht einfach umzusetzen, sagt Marc Piert, Strafrechtsprofessor und Geldwäscherei-Experte an der Uni Basel.
Der Bundesrat versucht auch nur, die UNO-Sicherheitsratsresolution auszudeuten, weiß selber wahrscheinlich nicht weiter und verlagert das Risiko auf die Privaten, sagt, schaut selber, mit wem ihr es zu tun habt.
Noch sei zum Beispiel unklar, was eigentlich genau verboten sei, sagt Piert. Für Tamoil könnte die nächste Zeit deshalb ungemütlich werden, denn viele Geschäftspartner und Kunden würden sich nun wohl sehr zurückhalten, sagt Marc Piert.
Ich denke, dass gerade Firmen sich gut überlegen werden, wie sie sich hier aus dieser Situation, die eigentlich sehr unerfreulich ist, weil man es so oder so falsch machen kann, herauswinden werden. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass man sich jetzt größter Zurückhaltung auferlegen wird.
Im Alltag werden die Sanktionen des Bundesrates und der UNO schwierig umzusetzen sein. In erster Linie liegt es am libyschen Staatsfonds als Besitzer der Tamoil zu beweisen, wohin das Geld fließt. Ob es eben Gaddafi direkt oder indirekt zugutekommt. So erhofft sich dies offenbar der Bundesrat. Doch in der Realität dürfte dies wohl schwierig sein. Bei der Bankiervereinigung gibt man sich heute gelassen. Man kenne solche Auflagen bereits aus ähnlichen Fällen wie Iran, Kuba oder Burma. Das Instrumentarium zur Überwachung der Überweisungen sei da. Die Banken betonen aber, solche Verbote, Geld zu überweisen, könnten nur funktionieren, wenn sie international überall gleich gehandhabt würden. Konkret heißt das, dass eine Überweisung aus der Schweiz zum Beispiel noch legal sein kann, aber dass das Geld über Umwege in Drittstaaten gewaschen werden kann. Erst wenn alle Banken weltweit sich strikt an die Regeln hielten, könne verhindert werden, dass Gaddafi weiter an sein Geld komme, betont die Bankiervereinigung. Trotzdem, auch wenn solche Embargos nicht einfach umzusetzen seien, meint Mark Piert, dass sie doch eine gewisse Wirkung haben könnten.
Ich glaube, dass man sich sehr zurückhalten wird, weltweit mit libyschen Einheiten, mit libyschen Unternehmen zu geschäften. Das ist vielleicht unfair zum Teil auch. Es wird auch Unschuldige treffen, aber es hat möglicherweise tatsächlich eine Wirkung, dass Druck auf Gaddafis Regime entsteht.
Der Bundesrat will die Lage in Libyen nun aufmerksam weiterverfolgen und die Sanktionen auch noch verstärken, falls der Druck auf Gaddafi nicht genügt.
Die Aufmerksamkeit der Medien richtet sich auf Libyen, während im Schatten der Entwicklung weiter südlich die Elfenbeinküste täglich mehr Richtung Bürgerkrieg zu driften scheint. Seit den Wahlen Ende November hat die frühere französische Kolonie in Westafrika faktisch zwei Präsidenten, Alassane Ouattara, den Wahlsieger, und Laurent Gbagbo, den Wahlverlierer, der sich mit allen Mitteln an sein bisheriges Amt klammert und trotz internationaler Ächtung nicht abtreten will. Kaum ein Tag vergeht mir ohne Meldungen über Tote und Verletzte. Ich sprach mit dem Afrika-Experten Rudi Küng über die jüngste Entwicklung und fragte ihn, wo sich die Gewalt vor allem konzentriert.
Es sind eigentlich drei Brennpunkte im Land. Es gibt militärische Konfrontationen zwischen der Gbagbo-Armee und den Kräften im Norden an der Grenze zwischen dem Nord- und dem Südteil des Landes. Dann gibt es im Westen eigentliche Kämpfe zwischen Einheimischen und sogenannten Eingewanderten, also was ja einer der Hauptgründe für den Konflikt in der Elfenbeinküste ist. Und da sind schon über 70.000 Menschen über die Grenze nach Liberia geflohen. Aber ich glaube, das Schlimmste passiert zurzeit in der Wirtschaftsmetropole Abidjan, wo ja so viele Menschen zusammenkommen aus dem ganzen Land.
Das Schlimmste, sagen Sie, welche Formen nimmt die Gewalt an in Abidjan?
Wir haben in der letzten Woche eigentliche Kriegshandlungen erlebt zwischen Gbagbo-Kräften und Ouattara-Kräften. Man muss aber sehen, dass ganz eindeutig die Pro-Gbagbo-Jugendlichen, die sogenannten Jeune Patriot, die Oberhand haben. Sie haben überall Straßensperren in der Stadt errichtet. Sie plündern Geschäfte von Gegnern, wie sie meinen. Sie schlagen Pro-Ouattara-Leute zusammen. Vor allem konzentrieren sich diese Kämpfe im großen Quartier Abobo, weil dieses Quartier vor allem von Anhängern des Wahlsiegers Ouattara bewohnt wird. Und da ist es wirklich ein kriegerischer Zustand, muss man sagen. Es heißt, dass Leichen auf der Straße liegen bleiben und dann oft zusammen mit Autopneus verbrannt würden. Gestern kam es in diesem Abobo-Quartier zu einer großen Frauendemonstration. Das sind Anhängerinnen von Ouattara. Und die Sicherheitsleute von Gbagbo haben auf diese Frauen mit großkalibrigen, scharfen Munition geschossen. Es hat mehrere Tote gegeben. Insgesamt, so meldet die UNO, sollen schon 200.000 Menschen aus dem Gebiet geflohen sein.
Wenn Gbagbo, der frühere Präsident, ja nicht abtreten will, diese Jeune Patriot befehligt und losschicken kann, diese Schlägertrupps und mit ihnen Angst und Schrecken verbreitet, wie Sie sagen, wie sieht's auf der anderen Seite aus? Befehlt Ouattara ähnliche Einheiten?
Ja, Ouattara hat auch solche Einheiten, oder es gibt Einheiten, die für ihn kämpfen. Das sind sogenannte Commando Invisible, unsichtbare Kommandos, und sie schlagen ganz gezielt zu und sie greifen die Sicherheitskräfte Gbagbos an, die Armee und die Gendarmerie. Aber wir dürfen nicht vergessen, Ouattara hat auf seiner Seite natürlich auch jene Armeeteile, die eben beim Bürgerkrieg auf seiner Seite waren und die noch heute auf seiner Seite sind, die sogenannten Force Nouvelle. Also man hat eine eigentliche Situation von zwei Armeen im selben Land.
Nach der verlorenen Wahl galt Gbagbo eigentlich als geächtet und international isoliert. Auf wen kann er überhaupt noch zählen?
Ja, die Phalanx, die ursprünglich da war, von eigentlich der ganzen Staatengemeinschaft inklusive Afrika und Westafrika, die ist mittlerweile ein bisschen aufgeweicht. Es gibt mehrere Länder, die für Gbagbo Verständnis haben. Das sind vor allem Südafrika, sehr gewichtig natürlich auf dem Kontinent, dann Angola mit seinem enormen Ölreichtum, von dem die Clique an der Spitze profitiert. Und wir haben auch Uganda und Ghana. Und diese Kräfte schlagen nun trotz dem eindeutigen Wahlsieg Ouattaras eine Machtteilung à la Kenia und Simbabwe vor. Um dies zu unterstreichen, hat Südafrika sogar eine Kriegsfregatte vor der ivorischen Küste stationiert.
Und im Land selbst, welcher der beiden hat die Kontrolle über die Ressourcen des Landes?
Gbagbo hat nach wie vor Kontrolle über Ressourcen. Das sind vor allem Staatseinnahmen, Zolleinnahmen. Da muss man den Kakao erwähnen. Die Kakaoernte ist vorbei und die Exporte sind getätigt. Da fließt ihm Geld zu. Er hat nach wie vor die Kontrolle über Strom und Wasser. Hat übrigens im Norden bereits dort Strom und Wasser abgestellt. Aber die Wirtschaft lahmt. Der Hauptgrund ist die Unsicherheit, die militärischen Aktionen in der Stadt und dann aber auch, dass Ouattara eben einen Boykott der Banken verordnet hat und dem wird international nachgelebt. Es gibt ja die internationalen Sanktionen gegen Gbagbo. Und die Frage ist nun wirklich, wie lange geht es, bis Gbagbo tatsächlich kein Geld mehr hat? Er hat zwei französische Banken verstaatlicht. Ob ihm das dann wirklich Zugang zu Geld verschafft, kann schwer gesagt werden. Es heißt auch, er wolle ein eigenes neues Geld einführen. Ob ihm all dies hilft, das ist im Moment nicht abzuschätzen.
In Afrika selbst, sagten Sie, bröckelt die Front. Was kann die UNO tun vor diesem Hintergrund, die sich ja einerseits militärisch in eine Pufferrolle zwischen die beiden Seiten stellte und andererseits überraschend klar und schnell nach der Wahl Position für Ouattara bezog?
Ja, die UNO bezog für Ouattara Position, weil die UNO war mandatiert, die Wahlen zu überwachen und hat die Resultate verifizieren können. Die UNO hat der Afrikanischen Union die Vermittlung zugeschoben und da eben nun die Afrikanische Union nicht mehr mit einer Stimme spricht, kommt diese Vermittlung nirgends hin. Militärisch gesehen hat die UNO eine sehr schwierige Position, auch wenn sie 10.000 Mann stationiert hat. Die Kämpfe an der Grenze kann sie letztlich nicht unterbinden. Was ihr noch zurzeit gelingt, ist es, Ouattara in Hotel Golf in Abidjan zu sichern. Und das wird sicher noch eine Weile möglich sein. Wenn aber der Krieg tatsächlich ausbrechen sollte, der Bürgerkrieg, dann denke ich, befindet sich die UNO auch militärisch in einer sehr prekären Situation.
Und wie schätzen Sie das ein? Das Risiko, dass der Bürgerkrieg tatsächlich ausbricht?
Ja, wenn ich alle Berichte anschaue und Analysen, die zurzeit erstellt werden, dann ist es tatsächlich so, dass man davon sprechen muss, dass die Elfenbeinküste einem Bürgerkrieg immer näher kommt. Wir müssen sehen, wir haben hier einen Mann, der ganz klar die Wahlen verloren hat, der das nicht akzeptiert. Und dieser Gbagbo führt sich jetzt wie ein wilder, autoritärer Autokrat auf und kämpft auch gegen einen Volksteil, der ihm nicht die Stimme gibt. Also das ist das Risiko, dass er eben diesen Krieg tatsächlich schürt und in diesen Krieg steuert. Das Einzige, was ihn davon noch bewahren könnte, so denke ich, wäre, wenn ihm das Geld ausgeht.
Sagt Rudi Küng, unser Afrika-Experte. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit der Wut der Schiiten auf der arabischen Halbinsel und der Pariser Luxusmode ohne ihr Enfant terrible. Zunächst aber nochmal Libyen und die Folgen. Sie gilt als eine der besten Hochschulen Großbritanniens, die London School of Economics, die LSE. Doch seit in Libyen ein Umsturz im Gang ist, hat die elitäre Bildungsstätte ein Problem. Sie hat sich nämlich von der Familie Gaddafi mit großzügigen Spenden finanzieren lassen. Jetzt hat der Schuldirektor die Konsequenzen gezogen und seinen Rücktritt erklärt, Martin Aliot.
Bevor Howard Davies Direktor der angesehenen London School of Economics wurde, leitete er die britische Bankenaufsicht. Auch das bekanntlich nicht ein Gremium, das sich durch seinen analytischen Durchblick auszeichnete. Unter seiner duldsamen Führung verlieh die London School of Economics dem Sohn des libyschen Diktators im Jahre 2008 den Doktortitel. Das Prädikat ist nicht überliefert. Saif al-Islam hatte sich löblich der Frage gewidmet, welche Rolle die Bürgergesellschaft bei der Demokratisierung globaler Institutionen spielen könnte. Da ist er bestimmt Experte. Allein, wie unlängst auch bei anderen Prominenten, stellte sich heraus, dass zahlreiche Passagen seiner Doktorarbeit schon von anderen früher so geschrieben worden waren. Trotzdem akzeptierte die Universität im folgenden Jahr eine Gabe der Gaddafi-Stiftung in der Höhe von über 2 Millionen Franken. Der Direktor Howard Davies beriet den libyschen Staatsfonds offiziell bei seinen Anlagen. Ferner vereinbarte die London School of Economics ein Ausbildungsprogramm für 400 aspirierende Mitglieder von Libyens Elite. Die nächste Generation von Gaddafis Bütteln sollte also in London erzogen werden. Nun ist die LSE, wie die London School of Economics meist mit bewunderndem Unterton genannt wird, nicht irgendeine Uni wie beispielsweise Bayreuth. Sie war bisher auch nicht eine konservative Durchgangsstation für das künftige britische Establishment, wie man das vielleicht von Cambridge und Oxford behaupten könnte. Die LSE war vielmehr für ihre liberale, progressive, bisweilen unbequeme Gesinnung bekannt. Eine Bastion sozialdemokratischer Reformer also. Doch in den letzten Jahren, nicht zuletzt unter dem Einfluss der mutierten Labour-Partei, geriet das Haus auf Abwege. Zum Teil gewiss notgedrungenermaßen. Nur noch 15% des Budgets kommen inzwischen vom sparsamen Staat. Da wird die Abhängigkeit von finanzkräftigen Studenten aus Übersee und spendablen Sponsoren umso größer. Dem ehemaligen Herrscher der Vereinigten Arabischen Emirate beispielsweise ist ein ganzes Gebäude gewidmet. Auch er zeichnete sich nicht durch aufgeklärtes Denken oder gar Handeln aus. Anthony, inzwischen Lord Giddens, ein ehemaliger Direktor der LSE, der sich zweifelhaften Ruhm erwarb durch die Erfindung des dritten Weges, der Scheinideologie von Tony Blair also, weilte unlängst in Libyen. Er kehrte heim mit der tief schürfenden Erkenntnis, Oberst Gaddafi sei sehr beeindruckend und echt populär. So viel für akademische Unbestechlichkeit. Möglicherweise hat die LSE den Briten allerdings einen unfreiwilligen Dienst geleistet. Ihre prinzipienlosen Fehltritte zeigen, wohin das staatliche Sparen bei der akademischen Ausbildung letztlich führt.
Martin Alliot. Aber tausende ausländische Arbeiter versuchten und versuchen, sich auf eigene Faust bis zur Grenze durchzuschlagen, um den libyschen Kampfzonen zu entkommen. Für die Evakuierung der Kader der großen internationalen Konzerne stehen dagegen spezialisierte Unternehmen bereit. Eines davon heißt International SOS, eine Firma mit weltweit rund 8000 Mitarbeitenden. Guillaume de Kervillère, der Leiter des Schweizer Standorts, ist soeben aus Malta zurückgekehrt. Er hat von dort aus die Evakuierungen aus Libyen geleitet. Evelyn Kobler hat de Kervillère in seinem Büro in Genf getroffen.
Die International SOS hat viel Erfahrung mit Evakuationen. Das Unternehmen mit Sitz in London und Singapur hat zum Beispiel vor kurzem schon über 800 Personen aus Ägypten geholt und jetzt auch einige hundert aus Libyen. Aber Libyen war selbst für die Profis eine Herausforderung. Das wird im Gespräch mit Guillaume de Kervillère, der die Evakuationen von Malta aus geleitet hat, rasch klar.
In Benghazi war generell am Anfang sehr schwierig, weil das war praktisch der Anfang vom Kriegsgebiet. Und Inland, die waren noch relativ, also sicher in Anführungsstrichen, weil die haben noch keinen richtigen Konflikt gehabt. Aber die Herausforderung war, diese Leute durch die Straßen zum nächsten Flughafen zu evakuieren.
Denn auch im Landesinneren wurde die Lage rasch unübersichtlich. De Kervillère und seinem Team kam immerhin zugute, dass sie in Libyen auf ein breites Netzwerk von Kontakten und Partnerfirmen zurückgreifen konnten.
Wir haben zum Teil ein Einsatzteam vor Ort gehabt, den wir leider nicht sehr lange halten können. Wir haben Inland Leute, die auch die Evakuation unterstützt haben. Und wir haben auch sehr viel mit Firmen, die wir seit Jahren zusammenarbeiten, haben wir praktisch das Ganze organisieren können. Aber nichtdestotrotz auch die Provider vor Ort, das hat sich stündlich geändert, je nach die politische Situation sich entwickelt hat.
Seine Firma, die International SOS, ist seit Jahren in Libyen tätig, betreut dort und in 70 weiteren Ländern Angestellte von internationalen Konzernen und Organisationen. In ruhigen Zeiten steht die medizinische Versorgung dieser Leute im Vordergrund, vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern. Für diese Betreuung bezahlen die Unternehmen eine Art Mitgliederbeitrag. Wie hoch der ist, legt die Firma nicht offen. Brechen wie in Ägypten oder Libyen politische Unruhen aus, evakuiert International SOS auf Wunsch der Unternehmen auch die Mitarbeitenden und ihre Familien. Das kostet in der Regel extra. Entsprechend spricht Guillaume de Kervillers auch von Kunden, wenn er von den gut 300 Personen redet, die er in den letzten 10 Tagen aus Libyen nach Malta geholt hat.
Die Kunden haben uns erzählt, dass vom außerhalb zum Flughafen bis innerhalb der Flughafen die letzten 20 Meter müssten die zumindest 3 Sicherheitschecks machen. Und das war praktisch die größte Herausforderung. Und vor allem für die, die mit Familien rausgeflogen sind, da waren auch Kinder dabei und so weiter. Und diese letzten 20 Meter bis zum Check-in hat extrem viel Kraft gekostet.
Der Manager und gebürtige Franzose musste mit seinem Team immer neue Wege finden, um die Leute aus Libyen herauszubekommen.
Wir haben am Anfang mit Flügen gearbeitet, bis der Flughafen in Tripoli so unsicher war, dass wir nicht mehr mit Flügen arbeiten können. Dann haben wir mit Booten gearbeitet. Das sind so diese riesen Katamarans.
Aber auch britische Militärboote hätten sie mitbenutzen dürfen, erzählt Guillaume de Kervillers. Sie hätten auf Malta eng mit den britischen Behörden zusammengearbeitet, hätten auch um einzelne Sitzplätze auf den Booten gefeilscht. Denn die britischen Behörden wollten vor allem Engländer nach Hause holen, er vor allem seine Kunden. Seit Donnerstag ist Guillaume de Kervillers wieder in der Schweiz. Ein Erlebnis von seinem Noteinsatz wird er aber so rasch nicht vergessen.
Praktisch die letzte, die wir evakuiert haben, das war eine große chinesische Firma. Und die Leute waren komplett erschreckt, weil als die auf dem Boot reingekommen sind, dann haben die praktisch Kugelschuss gehabt über die Köpfe und das hat viel Lärm gehabt und so weiter. Also die Leute waren traumatisiert, von in welchem Zustand die einfach rausgehen konnten.
Dennoch gehört diese Gruppe von Chinesen zu den 300 privilegierten ausländischen Arbeitskräften in Libyen, die von ihren Arbeitgebern mit Hilfe von International SOS aus Libyen herausgeholt wurden. Ein Privileg, das die Arbeitgeber einiges gekostet haben dürfte und von dem andere ausländische Arbeitskräfte in Libyen nur träumen können.
Nicht nur in Nordafrika, auch auf der arabischen Halbinsel brodelt es. In Bahrain am Persischen Golf kam es dieser Tage wiederholt zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Angehörigen der beiden großen Strömungen des Islams, der Schiiten und der Sunniten. Die Schiiten fordern mehr Rechte, denn sie haben politisch im Königreich kaum etwas zu sagen, obwohl sie die größte Bevölkerungsgruppe sind. Auch im Jemen und in Kuwait geht der Protest von den Schiiten aus. Und sogar im riesigen Saudi-Arabien haben die Machthaber inzwischen Angst vor schiitischem Unmut. Das Aufbegehren der Schiiten auf der arabischen Halbinsel, der Bericht von Fredrik Steiger.
Proteste auf den Straßen von Bahrain. Es sind vor allem Schiiten, die demonstrieren. Wer die Gründe dafür sucht, findet sie weniger in der Hauptstadt Manama mit ihren blitzenden neuen Wolkenkratzern, sondern zum Beispiel im Ort Karkasan, wo vor allem Schiiten leben. Hier sind die Häuser ärmlicher, es gibt Arbeitslose, an den Mauern finden sich Graffiti und alte Wahlplakate erinnern an einen recht heftigen Wahlkampf. Hier erklärte eine demonstrierende junge Schiitin dem arabischen Sender Al Jazeera:
Now people, they, you can hear them. They want to choose by themselves.
Die Leute wollten mehr Rechte, vor allem freie Wahlen. Noch fordern die wenigsten gleich den Sturz des Regimes. König Hamad, ein Sunnit, genießt noch immer einiges Ansehen. Doch dass die Schiiten, obschon sie 2/3 der Bahrainis ausmachen, politisch und wirtschaftlich benachteiligt sind, wollen sie nicht länger hinnehmen. Diese Diskriminierung ist jetzt in Bahrain besonders augenfällig geworden, aber es gibt sie praktisch in allen Staaten auf der arabischen Halbinsel, sagt Joe Stork von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch.
In all those places we're talking about discrimination that affects mainly the Shia population.
In Bahrain, in Kuwait, im Jemen, in Saudi-Arabien. Gemeinsam ist all diesen Ländern auch, dass sie das Schiitenproblem am liebsten ausblenden. Khaled Al-Muayyed, ein sunnitischer Majlis-Abgeordneter und Unternehmen in Bahrain zum Beispiel.
Islam is our religion and we are proud of it. But that's the religion. to let it run your life as a political policy.
Es seien doch alles Muslime, die Religion dürfe nicht politisch missbraucht werden.
Bahrain has always been a country of coexistence and understanding and a human element which is not similar to many other places.
In Bahrain habe man stets gut zusammengelebt. Das sagt sich aus Sicht des Privilegierten natürlich leicht.
You know, we grew up all our lives with Shias. I'm Sunni. But I never thought about them being Shia as a barrier between me and them. We used to play as children in their houses, they used to play in our houses.
Er sei wie die meisten seiner Landsleute zusammen mit Schiiten aufgewachsen, erzählt der Politiker und Geschäftsmann. Man habe zusammen gespielt. Es sei völlig unerheblich gewesen, wer Schiit und wer Sunnit war. Richtig ist, formell sind die Schiiten in Bahrain gleichberechtigt. Tatsächlich aber sind sie nicht nur in der Politik, sondern auch in der Administration und in der Geschäftswelt untervertreten. Vielerorts hat sich das Los der Schiiten sogar verschlechtert, denn sie werden gleichgesetzt mit dem schiitischen Iran, dessen regionale Vormachtsambitionen verständlicherweise bei den arabischen Nachbarn Ängste wecken. Deshalb werden die arabischen Schiiten zunehmend verdächtigt, die fünfte Kolonne Teherans zu sein. In Bahrain ganz besonders, zumal der Iran immer wieder droht, sich das kleine Inselkönigreich einzuverleiben, da es einst zu Persien gehört habe. Aber auch auf der entgegengesetzten Seite der arabischen Halbinsel im Jemen wird der lange Arm Teherans hinter den Aufständen der Houthis, einer schiitischen Sekte, vermutet. Zwar betont der jemenitische Vizeaußenminister Ali Al-Ayashi zunächst, er neige nicht zu Verschwörungstheorien und äußert sich deshalb nuanciert. Womöglich stecke nicht das iranische Regime direkt hinter den Revolten. Aber er habe klare Hinweise auf iranische Gruppierungen, welche die Houthis anstachelten, ausbildeten und bewaffneten. Dann wird er noch deutlicher. Es finde im Nahen Osten ein Machtkampf statt zwischen dem Iran auf der einen und Saudi-Arabien auf der anderen Seite. Entsprechend sei doch klar, wem Unruhen in den arabischen Staaten nützten. Von außen betrachtet sind in der Tat nicht die Schiitenproteste in Bahrain oder Kuwait und im Jemen das Hauptproblem. Wirklich dramatisch würde es, falls die Schiiten in Saudi-Arabien, dem weltgrößten Ölexporteur, aufstünden. Dass es so weit kommen könnte, wird in Saudi-Arabien offiziell heftig bestritten. Abdul Karim Al-Said etwa, der eine Schlüsselrolle im sogenannten nationalen Dialog in Saudi-Arabien spielt, spricht zunächst von einem künstlichen Problem.
It's not a problem. I think the politics in the recent years make this a problem. I mean, we live thousands of years together without any problem between us.
Über 1000 Jahre hätten saudische Sunnis und saudische Schiiten friedlich Seite an Seite gelebt.
In 1979 we heard about a man, his name Al-Khomeini. From that, the complicated between Sunni and Shia. But before that, we didn't have any difficulty.
Doch dann auf einmal mit der Khomeini-Revolution von 1979 im Iran sei die Religion politisiert worden. Die jetzige Regierung in Teheran verschärfe die Spannungen. Doch König Abdullah tue alles, um mit dem von ihm geschaffenen Dialog die Gräben zwischen saudischen Sunniten und Schiiten wieder zu schließen. Ob das gelingt, müssen zunächst die Schiiten selber beurteilen. Doch nicht viele schiitische Saudis mögen sich zu ihrer Situation äußern. Zu tief sitzt die Furcht vor Nachteilen, ja gar vor Repression. Der Anwalt Mohammad Jubran nimmt als einer der wenigen kein Blatt vor den Mund. Er hält König Abdullah zu gut, eine Annäherung zumindest zu versuchen. Extremistische sunnitische Kleriker würden inzwischen gehindert, offen gegen die Schiiten zu wettern. Doch die meisten Saudis sehen die Schiiten weiterhin primär als Problem.
There is no statistic on that issue. Estimated to be between 10-15% of the total population.
Das fange damit an, dass bereits die Zahl der Schiiten im Land als Staatsgeheimnis gelte. Es dürften gut 10% der Bevölkerung sein. Außerdem würden Schiiten von Schlüsselpositionen ferngehalten.
Discrimination that goes in employment and position in the government departments or companies belong to the government. If you look to the top position, there is no Shiite on that.
Weder gibt es schiitische Minister noch schiitische Botschafter, Generäle oder Universitätsrektoren. Auch in den Teppichetagen der großen Staatsbetriebe fehlen sie völlig.
If you ask me, is there any instruction from the government, official people in the government, to do this discrimination? I will say I don't know.
Offiziell gebe niemand zu, dass das gezielte Politik sei. Doch außer in zwei traditionell schiitischen Städten dürften die Schiiten weder Schulen noch Moscheen eröffnen. Selbst in Großstädten wie Daman oder Riad, wo Hunderttausende von Schiiten leben, gibt es keine einzige schiitische Moschee.
Even the child, when he sit for exam, if he did not say that he is as a Shiite, is not a believer in God, he will fail the exam.
Ein schiitisches Kind müsse sich in der Schule selber als ungläubig bezeichnen, um die Religionsexamen zu bestehen. Gleichwohl, so Mohammed Jubran, revoltierten die saudischen Schiiten vorläufig nicht. Sie sind auch kaum organisiert.
They don't have agenda to fight or to organize themselves as a political party.
Trotzdem ist die saudische Führung zutiefst besorgt, denn die meisten Schiiten im Land leben ausgerechnet im Osten, dort wo auch das Öl ist. Und ebenfalls dort beginnt der 26 Kilometer lange Damm, an dessen anderem Ende das unruhige Bahrain liegt. Dass die Ereignisse von dort ins Königreich der Sauds herüberschwappen könnten, sorgt in Riad für Albträume und möglicherweise gar in Washington und darüber hinaus.
Über schiitischen Unmut auf der arabischen Halbinsel berichtete Fredrik Steiger. John Galliano war ein Star, das Enfant terrible der Haute Couture. Während 15 Jahren prägte er den Stil der Marke Dior. Sein Hang zu bizarren Inszenierungen war legendär. Nun ist der König weg. Die Präsentation der nächsten Herbst- und Wintermode in Paris fand heute ohne ihn statt. Dior hat den britischen Stardesigner wegen judenfeindlicher Parolen entlassen. Über den tiefen Fall des einstigen Moderevolutionärs Rudi Mäder aus Paris.
Normalerweise ist ein Modedefilé ein fröhliches Happening. Viel Glamour, Prominenz, viel Presse. Doch heute war die Stimmung bei der Prêt-à-Porter-Show von Dior ernst. Interviews waren untersagt, die meisten Gäste schwiegen betreten. Und auch das hat es noch nie gegeben. Der Chef von Dior richtete sich vor dem Defilé ans Publikum. Er verurteilte die Äußerungen des entlassenen Stardesigners. Dass der Name von Dior, so sagte Sidney Toledano, durch seinen Designer, so brillant er sein mag, mit inakzeptablen Äußerungen verbunden wird, schmerzt uns sehr. Der britische Stardesigner Galliano, der die Modewelt wie kein zweiter zu Begeisterungsstürmen hinzureißen wusste, der aber auch immer wieder provozierte, hat diesmal mit seinen antisemitischen Pöbeleien den Bogen überspannt. Zwar bestreitet er die Anschuldigungen, doch ein Amateurvideo, das im Internet veröffentlicht wurde, entlarvt ihn. Ich liebe Hitler, lallt er darauf betrunken in seiner Stammbeiz im Pariser Quartier Le Marais und beschimpft seine Tischnachbarn als jüdische Schweine. John Galliano war immer schon ein Paradiesvogel, tat alles dafür, um die Marke Dior und sich selbst in die Schlagzeilen zu bringen. Er schritt als Napoleon, als Stierkämpfer, als Pirat oder als Kosmonaut über den Laufsteg. Im Jahr 2000 präsentierte er eine Clochard-Show, zu der er sich beim Jogging von der Kleidung von Obdachlosen unter den Brücken der Seine inspirieren ließ. Er galt als Genie. Genau deshalb holte ihn Dior 1996 nach Paris. Der exzentrische Brite sollte das renommierte Haus entstauben. Das hat er gekonnt getan und sich dabei selbst zum Star gemacht. Doch nach Auffassung von Benoît Elbrun vom Institut Français de la Mode war für Galliano der Medienrummel wichtiger als der Inhalt selbst. Dior müsse jetzt wieder zu einer langfristigen Strategie und Ästhetik zurückfinden. Das sei mit Galliano nicht möglich gewesen, denn Galliano habe den Stil jedes Jahr gewechselt. Verschiedene Insider sagen denn auch hinter vorgehaltener Hand, Dior habe die Entgleisungen seines Stardesigners als willkommenen Anlass genommen, um ihn zu entlassen. Trotz der Aufregung, trotz des Medienrummels, das Defilé nahm heute schließlich den gewohnten Gang. Die Models gingen mit großen Schritten über den Laufsteg, viele Volants, viele Federn, viele Pelze. Alles bewegte sich im Rhythmus der Präsentation. Am Schluss viel Applaus, aber auch Irritation. Der Künstler fehlte. Anstelle von John Galliano nahmen seine Mitarbeiter den Dank des Publikums entgegen, alle in weißen Kitteln. Für den früher gefeierten Stardesigner geht heute eine glänzende Karriere zu Ende. Seine eigene Modeschau am Sonntag wurde abgesagt und schon bald wird er sich wegen rassistischer Äußerungen vor dem Pariser Richter verantworten müssen.
Rudi Mäder berichtete aus Paris. Hier im Echo der Zeit. Verantwortlich für die Sendung war Judith Huber. Und für die Nachrichten Simon Loy, am Mikrofon Philipp Scholkmann. Das Echo der Zeit hören Sie wieder um 19 Uhr auf DRS2 und auf DRS4 News und auf der Musikwelle oder im Internet echo.drs.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.